Nachdenkseiten. Die kritische Website. Der Panama Scoop. Verantwortlich Jens Berger. Seit Veröffentlichung der sogenannten Panama Papers fegt ein regelrechter Sturm durch den medialen Blätterwald. Allerorts ist von Panama und Briefkastenfirmen die Rede. Kaum thematisiert wird hingegen, dass EU und Bundesregierung selbst Banken, Reiche, Mächtige und andere Kriminelle umfassend schützen. Deutschland belegt auf dem Schattenfinanzindex des Netzwerkes Steuergerechtigkeit Platz 8, 5 Plätze vor Panama. Mafiosi können bei uns Geld waschen. Beliebt sind etwa Investitionen in Objektgesellschaften für Immobilien, die dann weitgehend steuerfrei wieder verkauft werden. Weiß dazu etwa der linke Europaabgeordnete Fabio De Masi zu berichten. Warum also läuft ein Gros der medialen Debatte am eigentlichen Thema vorbei? Warum spricht niemand mal wirklich über die oftmals sogar legale Schattenwirtschaft der Mächtigen weltweit? Darüber, dass Deutschland nicht bloß Opfer der Steueroasen, sondern längst selbst Teil des Problems ist. Und darüber, dass die Debatte um Steuerbetrug einer gut angelegten falschen Fährte folgt, die vom Eigentlichen ablenken soll? Zu diesem sowie zu den Interessen hinter dem Investigativjournalismus mit den Panama Papers sprach Jens Wernicke mit dem Autor und Journalisten Wolf Wetzel. Herr Wetzel, Sie sind staatsferner Journalist und verwenden viel Mühe auf systemische Recherchen. Was halten Sie von den Panama Papers? Es sind viele Facetten, die da aufgehen. Realisiert wurde jedenfalls ein gut platzierter, finanziell bestens ausgestatteter journalistischer Coup. Und die Papers enthalten tatsächlich eine Menge spannender Details, wie über den Privatagenten Werner Maus, der für staatskriminelle Angelegenheiten ebenso unterwegs war wie für die Nutzung von Scheinfirmen durch Regierungen und Konzerne. Es werden aber auch viele falsche Lichter gesetzt, von denen man sich allerdings nicht blenden lassen muss, liest man das veröffentlichte Material gegen den Strich. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und diesen Umgang würde ich dringend empfehlen. Inwiefern? Warum scheint das notwendig? Weil zumindest mittels der Art und Weise, wie mit diesen Papieren umgegangen wurde und wird, Propaganda betrieben wird, die gewissen Interessen ganz offensichtlich zuarbeitet. Die Berichterstattung ist äußerst eindimensional und bringt einiges in den Fokus, wohingegen sie anderes jedoch offensichtlich verschweigt. Man könnte fast annehmen, dass es sich hier um eine konstatierte Kampagne handelt, auf jeden Fall aber etwas, das strategische und wohl auch geopolitische Ziele verfolgt, wofür man eben, wieder einmal, nun jedoch auf neue Art und Weise den Journalismus instrumentalisiert. Verstehe ich das richtig? Sie sehen hier Mechanismen des Empörungsmanagements und also der bewussten Steuerung der öffentlichen Meinung am Werk? Wer steuert hier denn, manipuliert also die Demokratie? Haben Sie Namen parat? Ich bin dagegen, einen Steuermann, einen Kopf für diesen Hotspot-Journalismus ausfindig zu machen. Ich glaube, dieses System braucht keine Köpfe mehr, es hat sich selbst anonymisiert. Das lässt sich sehr gut an dem illustren Journalistenpool erklären, der für die Veröffentlichung zuständig zeichnet. Denn der ist selbst eine Art Briefkasten, also Scheinfirma. Zu Beginn der Veröffentlichung hatte man nur eine rührselige und tapfere Geschichte. Aufrechten und wagemutigen Journalisten sei eine 2,6 Terabyte schwere Story in die Hände gefallen. Schnell wird denen klar, dass sie das nicht alleine bewältigen können. Also teilen sie sich mit anderen aufrechten Journalisten diese Beute. Ganz beiläufig fällt dann der Name Internationales Konsortium Investigativer Journalisten, ICIJ. Das klingt mutig, konsequent und geballt. Dann kam aber unter anderem durch Beiträge auf den Nachdenkseiten und andernorts heraus, dass sich hinter diesem eindrucksvollen Namensschild doch ein bisschen mehr verbirgt. Der ehemalige britische Botschafter Craig Murray schreibt hierzu etwa, Zitat, Das ICIJ wird finanziert und betrieben vom amerikanischen Center for Public Integrity. Unter den Unterstützern und Finanziers dieses Instituts findet man Namen wie Ford Foundation, Carnegie Endowment, Rockefeller Family Fund, W.K. Kellogg Foundation, Open Society Foundation, Soros. Da rechnen Sie mal lieber nicht mit einer schonungslosen Offenlegung des westlichen Kapitalismus. Die dreckigen Geheimnisse der westlichen Unternehmen werden auch weiterhin verschlossen bleiben. Zitat Ende. Wenn man also nun weiß, dass die finanzielle Schlagkraft dieses Journalistenpools zu 80% aus der Finanzindustrie kommt, dann könnte man, nun ja, lachen oder eben ein gut verschachteltes und anonymisiertes Propagandainstrument mit dem Label ICIJ entdecken. Erstaunlich schnell hat dann die Süddeutsche Zeitung, die auch zu den Begünstigten und Teilnehmerinnen und Teilnehmern des ICIJ zählt, auf diese unerfreuliche Enthüllung der Netzwerke im Hintergrund reagiert. Es hat ihr schon mächtig wehgetan, dass dem investigativen Journalismus drohte, als trojanisches Pferd nach Hause gehen zu müssen. Also ging man wenige Tage später, am 12. April 2016, unter dem Titel »Der globalisierte Journalismus« in die Offensive und gibt nun preis, was man nicht mehr verschweigen kann. Zitat: Einer der größten Unterstützer ist seit Jahren die Open Society Stiftung des Multimilliardärs George Soros. Sie gibt dem ICIJ gut ein Drittel des Gesamtbudgets. Zitat Ende. Und hinter diesem Punkt erscheint dann gar der Hinweis, Zitat, Soros ist umstritten, Zitat Ende. Dann folgt eine lange Abhandlung darüber, dass das zwar alles stimmt, aber dass es in diesem Fall ganz anders sei, als viele denken. Denn in diesem Ausnahmefall nehmen die Finanziers dieses investigativen Journalismus keinen Einfluss auf die Berichterstattung. Dafür lässt man den Vorsitzenden des ICIJ, Garrett Ryle, zu Wort kommen. Zitat: Wir haben uns bewusst entschieden, kein Geld von jemandem zu nehmen, der uns sagen will, was wir tun oder lassen sollen. Zitat Ende. Das alles ist in etwa so glaubhaft wie die Behauptung, man könne durch den Regen laufen, ohne nass zu werden. Oder weniger bildhaft ausgedrückt: Was wäre, wenn in den Panama-Papieren nicht nur einige Vertraute von Putin, sondern auch Freunde von Soros auftauchen, die sich ebenfalls dieser Scheinfirmen bedienen? Was geschehe dann? Weil sie Putin sagen, WikiLeaks stuft die ganze Panama-Sache als gezielten nachrichtendienstlichen Propagandacoup der USA gegen Putin ein, meint also, wenn ich recht verstehe, die Sache sei von vorne bis hinten fremdbestimmt gewesen, ja, der Journalismus verkäme hier zum Instrument der Manipulationen der Macht. Es gibt aber auch noch eine zweite kritische Lesart und Interpretation. Manch Denker gewinnt anhand der ganzen Panama-PR nämlich inzwischen den Eindruck, diese Affäre diene, zumindest auch noch, der PR für ein ganz anderes Ziel. Konkret: Es wird nun viel über Panama, kaum aber über Steuerflucht im Allgemeinen geredet. Kaum irgendwo ist diesbezüglich eine Debatte entbrannt, dass diesbezüglich viel dringender als gegen Panama, gegen die USA und Deutschland etwas unternommen gehört. Ein geistreicher Kommentar im Neuen Deutschland klassifiziert den ganzen Hype daher sogar als marktkonforme Kritik, die dazu diene, das Vertrauen der Bevölkerung in Kapitalismus und Ausbeutung wiederzugewinnen. Natürlich drängt sich derlei auf, wenn man als Opener etwa das Konterfei des russischen Ministerpräsidenten Putin nimmt, diesen also visuell als Kopf der kriminellen Bande präsentiert. Zu Recht fragt Albrecht Müller, warum in den bisherig veröffentlichten Dossiers keinerlei namhafte US-Bürger auftauchen. Das ist insbesondere dann eine berechtigte Frage, wenn man weiß, dass es die Arbeitsmethode dieses Medienpools ist, das Rohmaterial nicht ins Netz zu stellen, sondern sich dessen nur selektiv zu bedienen. Und auch bereits die Benennung der geleakten Geschäftsunterlagen von Mossack Fonseca als Panama-Papiere lässt den begründeten Verdacht aufkommen, dass man hiermit die Regierung in Panama unter Druck setzen will, die möglicherweise nicht so kooperativ ist, wie man das möchte. Es gibt also gute Gründe, davon auszugehen, dass mit diesem ganzen Medienhype auch falsche Fährten gelegt bzw. verstärkt worden sind. Und da verhält es sich ähnlich wie auch beim NSU-VS-Komplex. Die Aufgabe eines nicht devoten Journalismus ist es, die Lücken und die wissentlich falsch gelegten falschen Fährten in dieser Panama-Story zu finden und diese herauszuarbeiten und aufzudecken. Gerade diese falschen Fährten sind nämlich trotz des ganzen Gigantismus des Projektes gewaltig und signifikant. Davon ist weit und breit aber nur wenig zu lesen. Nur wenige Journalisten machen das, was eigentlich ihre Arbeit und Aufgabe ist. Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht. Werden Sie doch bitte ein wenig konkreter. Nun, die wichtigste falsche Fährte, die sich durch alle Dossiers zieht und die man als journalistische Verdeckungstat bezeichnen kann, ist die folgende. Wir gehen aktuell alle davon aus und sollen dies eben auch, denn so ist die Erzählung über windige Briefkastenfirmen im bösen Panama gestrickt, dass diese zur Steuerhinterziehung, zum Steuerbetrug genutzt werden. Das empört so ziemlich alle, vor allem jene, die Steuern bezahlen, ohne hierzu auch nur gefragt zu werden, also die Arbeitnehmer im Land. In diesem Sinne muss wohl wirklich von einem groß angelegten Empörungsmanagement, wie Rainer Mausfeld das nennt, zu sprechen sein. Denn diese falsche Spur legen die deutschen Ableger des ICIJ wieder besseres Wissens. Um Steuern zu vermeiden, also um so gut wie keine Steuern zu bezahlen, braucht man gar keine Briefkastenfirma. Man muss nur in der oberen Wirtschaftsliga mitspielen, dann geht das alles ganz legal. Bei den über 240.000 Scheinfirmen in Panama ist in aller Regel Steuerhinterziehung tatsächlich ein nachrangiges, ja geradezu nebensächliches Phänomen. In erster Linie dienen die Briefkastenfirmen dazu, Geld aus den normalen, also überprüfbaren Geschäftsbüchern bzw. Bilanzen herauszunehmen, um es für extralegale Zwecke zu verwenden. Das wissen alle, die Banken, die Nutznießer und die Regierungen. Denn diese nicht bilanzierten Gelder werden für Schmiergeldzahlungen, für Bestechungen und für staatsterroristische Zwecke verwandt. Ihr Vorhandensein ist kein Geheimnis auf dem internationalen Parkett. Anders gesagt, wenn der Siemens-Konzern Millionen von Euro an Bestechungsgeldern auszahlte, um Aufträge zu bekommen, also Regierungsbeamte schmiert, dann wäre es nicht besonders geschickt, wenn man dies unter außergewöhnliche Aufwendungen in den Geschäftsbüchern wiederfände. Dass Regierungen diese Praktiken decken, solange eben beispielsweise deutsche Interessen damit gewahrt und durchgesetzt werden können, leuchtet hoffentlich ein. Dieser kapitaleigene Untergrund ist also erwünscht und wird der Öffentlichkeit bewusst vorenthalten. Es ist kein Exzess, sondern eine Konstante im Bereich dieses Wirtschaftskrieges. Wo aber haben Sie hierzu schon einmal etwas bei diesem ganzen Medienhype gelesen? Nirgends, da haben Sie vollkommen recht. Aber sagen Sie, wie meinen Sie das mit dem kapitaleigenen Untergrund? Ich meine damit, dass die Papiere eine wahre Fundgrube sind, wenn man sie genauer unter die Lupe nimmt. Was man hierbei dann entdeckt, kann man gut als Stelldichein des kapitaleigenen und staatseigenen Untergrundes, zu dem ich sonst ja schwerpunktmäßig veröffentliche, die hier eine symbiotische Verbindung eingehen, bezeichnen. Zuerst wäre zu sagen, dass es diese Briefkastenfirmen nicht nur in Panama gibt. Und das auch nicht erst, seitdem man die Panama-Papiere kennt. Diese Geldwaschanlagen existieren seit Jahrzehnten, werden seit Jahrzehnten angeprangert und ebenfalls seit Jahrzehnten durch die Regierenden und Gesetzesgeber geschützt. Es lohnt sich daher, sich die Kluft zwischen breit aufgestellter Empörung und Garanten dieser Parallel- und Schattenwelt einmal genauer anzuschauen. Denn es wäre ein leichtes, diese Form der Anonymisierung von Geldgeschäften zu unterbinden. Man müsste diese Rechtskonstrukte nur verbieten. Dass das seit Jahren nicht geschieht, hat einen einfachen und hoffentlich einleuchtenden Grund. Nicht nur Konzerne haben ein Interesse, Geldgeschäfte zu anonymisieren, um Auftraggeber und Auftragsziel zu verschleiern. Den Siemens-Konzern habe ich ja bereits angesprochen. Auch staatliche Institutionen haben ein vitales Interesse daran, bestimmte Operationen außerbilanzlich abzuwickeln, also an allen rechtlichen und parlamentarischen Kontrollinstanzen vorbei zu organisieren. Wenn etwa in- oder ausländische Geheimdienste illegale Operationen durchführen, wie zum Beispiel die Unterstützung rechter Parteien in Portugal durch den BND nach dem Sturz der Caetano-Diktatur 1974, die Bewaffnung der Contras in Nicaragua in den 80er Jahren durch den CIA und die Einrichtung und Ausrüstung der Stay-Behind-Terrorgruppen ab den 60er Jahren von allen zusammen, dann wird das nicht in den jeweiligen nationalen Haushalten ausgewiesen. Dann benutzt man denselben Weg wie die Firmen und Konzerne, Briefkastenfirmen, Tarnfirmen, Strohmänner. Gemeinsame Grundlage ist, Geld zu anonymisieren sowie Verwendungszweck, Auftraggeber und Auftragsziel zu verdunkeln. Diesbezüglich lohnt es sich wirklich, ein Dossier aus den Panama-Papieren zu lesen. Gestatten Goldfinger. Dort wird eingehend auf die operativen Bedingungen eingegangen, die sich hinter der bekannt gewordenen Iran-Contra-Affäre in den 80er Jahren verbergen. Was ich damit sagen will, es gibt eben nicht nur den firmeneigenen Untergrund, es existiert auch von Seiten vieler nationaler Regierungen das massive Interesse, eben einen solchen zu benutzen, dessen Infrastruktur zu erhalten und zu schützen. In diesem Kontext ist es dann auch mehr als aufschlussreich, dass der deutsche Finanzminister Schäuble als Konsequenz aus dem Panama-Skandal nicht etwa das Verbot solcher Briefkastenfirmen ankündigt, sondern ein internationales Register, das die Personen aufführen soll, die sich hinter den Strohmännern verbergen. Er möchte also nicht den Untergrund verbieten, sondern als Gatekeeper sicherstellen, dass nur die Guten zu diesem Zutritt erhalten. Skizzieren Sie doch bitte noch ein wenig diesen kapitaleigenen Untergrund. Worüber müsste anhand der Panama-Papiere Ihrer Einschätzung nach gerade eigentlich diskutiert werden? Was ist der Kern des Problems und was hilft dagegen? Um das ein wenig auszuführen, muss man nicht nach Panama reisen. Die Deutsche Bank gehört zu den führenden Finanzdienstleistern. Zu ihren Kerngeschäftsfeldern gehört es, das Geld von Großkunden zu verschleiern, also zu anonymisieren. Als die mittlerweile bekannten Steuerfahnder aus Frankfurt diesem System auf die Schliche kamen, wurden sie im wahrsten Sinne des Wortes kaltgestellt. Sie wurden auf Veranlassung ihrer Vorgesetzten zwangspsychiatrisiert und es wurde auf Landesebene eine Verfügung erlassen, dass nur noch Geldtransfers im Ausland überprüft werden sollen, die die Summe von 500.000 Mark übersteigen. Dass die Deutsche Bank auch auf anderen Geschäftsfeldern aktiv kriminell tätig war, belegen zahlreiche bekannt gewordene Skandale, die bis heute für die von uns wohl unvorstellbare Summe von 2.000 Millionen Euro allerdings allesamt eingestellt worden sind. An diesen Beispielen wird zugleich deutlich, dass es nicht nur um den kapitaleigenen Untergrund geht und gehen kann, denn dieser kann nur existieren, solange staatliche Institutionen ihn schützen. Noch ein letztes Wort? Vielleicht sagen sich viele, was geht mich das an? Das betrifft mich doch gar nicht, die machen doch eh, was sie wollen. Ich will da ganz bescheiden sein. Auch der Skandal um die Panama-Papiere kann leicht rechts ausgedeutet werden, wenn man der herrschenden Lesweise nicht fundiert widerspricht. Wie immer soll es sich um schwarze Schafe handeln, die die weiße und also blütenreine Herde in Misskredit bringen. Die schwarzen Schafe sind jedoch weder die anderen noch die Fremden, sondern konstitutioneller Bestandteil der eigenen Herde, des Herdensystems. Anstatt also jenen das Wort zu überlassen, die von einem anständigen, sauberen Kapitalismus fabulieren, sollten wir den Mut haben, uns der Herde zu stellen. Wolf Wetzel war Autor der ehemaligen autonomen Lupus-Gruppe, die sehr stark von der Häuserkampfbewegung der 80er Jahre, der Startbahnbewegung 1980 bis 1991, der Anti-Golfkriegskampagne 1991 und der Bundestagsblockade gegen die Abschaffung des Asylrechts 1993 geprägt war. Er ist Autor mehrerer Bücher, das letzte trägt den Titel »Der Rechtsstaat im Untergrund«, Big Brother, der NSU-Komplex und die notwendige Illoyalität. Papi Rossa Verlag 2015. Seit 2011 Vorstandsmitglied von Business Crime Control Frankfurt. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.